Ich habe da nie drüber gesprochen, aber insgeheim war das für mich eigentlich, wenn man das so. Also ich bin das ja dann, also im Kopf geht man das ja auch 100 Mal dann durch. Und dann war für mich eigentlich immer schon klar, also wenn ich ehrlich mit mir selber bin, wenn das dieses Jahr klappt, dann wird kein Länderspiel mehr dazukommen.
Hammerl, das sind wir, Freunde von Nils.
Liebe Zuschauende und liebe Zuhörende, wir sprechen heute mit Jan Haller, dem amtierenden Bundestrainer der deutschen Rollstuhl-Nationalmannschaft der Herren und dem amtierenden behinderten Sportler 2024. Wir sitzen hier in der Sporthalle. Das heißt, falls im Hintergrund das ein oder andere Geräusch zu hören ist, lasst euch davon nicht stören. Das liegt daran, dass wir in einer Sporthalle sind und eben Sport getrieben wird. Viel Spaß beim Zuhören und Zuschauen. Ja. Servus Jan, schön, dass du es einrichten konntest, jetzt knapp 6 Wochen vor Abflug zur EM nach Sarajevo. Schön, dich hier heute in dieser Sporthalle, deinem vertrauten Umfeld, würde ich mal sagen, begrüßen zu dürfen.
Dankeschön, ja, hallo, freue mich auch dabei zu sein.
Sehr gut, wir haben ja, ich habe gerade angeteasert, sicherlich viele Themen, über die wir sprechen können. Einerseits deine aktive Sportlerkarriere, die ja jetzt in diesem Sommer zu Ende ging. Dann daraufhin direkt ohne Pause, würde ich mal sagen, der neue Job als Bundestrainer für die Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft Deutschlands. Dann habe ich, können wir ja auch gerne noch drüber sprechen, über den Sport für alle Slogan hier in Niedersachsen, wie du das sozusagen bewertest, Thema Teilhabe, Inklusion. Also ich glaube, an Themen wird es nicht mangeln, doch wir sollten mal erstmal anfangen. Stell dich gerne mal vor.
Ja, das hast du eigentlich schon fast gemacht. Jan Haller, 36 Jahre alt.
Jung, würde ich sagen.
Jung, genau, noch. Wie du gerade schon richtig gesagt hast, seit 1.6. offiziell Bundestrainer der deutschen Rollstuhlbasketballherren. Und ja, inmitten der Vorbereitung auf die Europameisterschaft in Sarajevo, die vom 7. bis 19. Oktober dort steigen werden. Und dementsprechend viel beschäftigt und ja, freue mich heute hier mit dabei zu sein.
Viel beschäftigt. Ich glaube, diesen Punkt Bundestrainer werden wir noch ausführlich hier in dieser Podcast-Folge besprechen. Ich würde bei den Anfängen erstmal bei dir anfangen wollen. Ich habe gelesen sozusagen, dass du das erste Mal so richtig mit Rollstuhlbasketball über so einen Zeitungsartikel sozusagen in Berührung gekommen bist. Wie bist du überhaupt zu dem Sport gekommen und wie war dann sozusagen deine Sportlerkarriere bis, kannst du kurz einen Ausblick geben, bis, würde ich mal sagen, 2018, glaube ich, bist du dann nach Hannover gekommen?
Also zum Rollstuhlbasketball gekommen bin ich eigentlich über Basketball, also über den Fußgängerbasketball, wie wir ihn nennen. Ich habe da Anfang der 2000er habe ich dann angefangen. Ich habe zu der Zeit aus familiären Gründen in Bonn gelebt und habe dann angefangen, mich so ein bisschen für Basketball zu interessieren. Bonn ist ja auch eine Basketball-Hochburg mit den Telekom Baskets Bonn dort und war da mal bei einem Spiel und habe dann auch im Fernsehen die deutsche Basketball-Nationalmannschaft mit Nowitzki auch geschaut und das hat mich irgendwie total beeindruckt, fand das, habe mich bis dato eigentlich nur für Fußball interessiert als Kind. Und habe mich dann mehr in den Basketball verliebt und habe dann über einen Zeitungsartikel dann, das hast du gut recherchiert, hat meine Mutter dann in Bonn dort herausgefunden, dass es ein Rollstuhl-Basketball-Team gibt in der Stadt, den ASV Bonn damals und damals auch mehrfacher deutscher Meister und absolutes Top-Team in Deutschland gewesen. Und die haben auch ein Jugendteam gehabt und da habe ich dann mal vorbeigeschaut beim Training und es hat mir sofort Spaß gemacht. Also ich wollte schon unbedingt dort auch dann einen Sport ausüben und für mich war immer wichtig, muss ein Ball dabei sein und muss ein Teamsport sein. Ich hatte dann auch mal so ein bisschen Tennis versucht, aber das war mir damals ein bisschen zu sehr Einzelsport. Ja, und dann habe ich halt Rollstuhlbasketball getestet und da war der Ball dabei, da waren Teamkollegen dabei und bin ich dabei geblieben. Und
also das war Liebe auf den ersten Wurf,
oder? Kann man schon so sagen, ja, kann man schon so sagen. Also dieses Gefühl dann, wie der Ball dann durch den Ring geht, dann auch diese kleinen Erfolgserlebnisse zu feiern und dann nach und nach auch zu merken, dass man da durchaus Talent für hat und dass man dann auch mit mit viel Training immer besser wird auch. Und dann steckt man sich mehr und mehr dann auch dann Ziele. Und dann ging es über Regionalliga, über die Jahre dann auch, also habe lange Regionalliga auch gespielt dann da in der Region. Und dann glaube ich 2007 mein erstes Bundesligaspiel gemacht. 2011 mein erstes Länderspiel, nee, 2010 mein erstes Länderspiel. Dann werden die Minuten in der Bundesliga mehr. Dann kam der Wechsel zum RSV Lahn-Dill, eines der absoluten Top-Teams in der Welt als junger Spieler. Dann 2012 die ersten Paralympics in London. 2016 die Spiele in Rio. Dann schon meine zweiten Paralympics gewesen. Dann 2018 der Wechsel zu Hannover United. Jetzt mal im Schnelldurchgang. Ist natürlich in der Zeit super viel passiert. Ja, dann die Spiele in Tokio 2021. In der Zwischenzeit bei Hannover United hier mithelfen dürfen, ganz viel positive Dinge mit anzustoßen auch und den Verein mit aufzubauen. Das hat mir sehr viel bedeutet in der Zeit. Und als Spieler selber einfach nochmal gereift auch, wenn man dann älter wird. Mehr Leadership-Qualitäten dazu gewonnen, würde ich sagen. Aber natürlich auch Situationen erlebt, die auch nicht so schön sind, dann taffe Niederlagen, vor allem mit der Nationalmannschaft, immer wieder auch erlebt, an denen man dann auch gewachsen ist. Dann am Ende dann die Bronzemedaille in Paris, zwei Europapokaltitel mit Hannover United, die nochmal sehr gut geschmeckt haben, mir sehr viel bedeutet haben dann. Ja, und dann jetzt nun der Job als Bundestrainer, der natürlich schon auch ein Einstieg auf sehr, sehr hohem Level ist, in den Trainerberuf. Was ich mir schon auch gewünscht hatte, in diesen Trainerberuf irgendwann reinzukommen. Ich hätte mir nur nie ausmalen können, dass es mal auf dem Level startet.
Dass es so schnell geht.
Ja.
Ja. Also um deine Spielerkarriere, also eigentlich muss man ja sagen, so wie du es gerade im Schnelldurchlauf, das war ja ein Highlight nach dem nächsten, muss man ja fairerweise sagen. Ich glaube, es sind 5 Meistertitel, die du gesammelt hast. Ein Champions League-Titel,
Zwei.
zwei und wie viel Pokal?
Sechs.
So. Hast du überhaupt noch Platz zu Hause für die ganzen Trophäen oder
Da ich die da nicht
muss?
alle aufgereiht habe, ja. Also was ich wirklich sehr, das Einzige, was sehr präsent bei uns im Haus steht, ist die Bronzemedaille. Weil das wirklich was ist, bei den vierten Paralympics dann diesen Erfolg dann endlich zu feiern, diese lange ersehnte Medaille endlich dann auch irgendwie umgehangen bekommen zu haben. An so einem späten Samstagabend mitten in Paris nach dem Herrenfinale, nachdem wir zuvor nach, ich glaube, 14 Punkten Rückstand Kanada dann noch geschlagen hatten am Nachmittag. Das war schon, das hat schon eine sehr große, also diese Medaille hat schon eine sehr, sehr große Bedeutung für mich und dementsprechend die Meisterschaften und Pokalsiege und auch eben schon erwähnt die Eurocup-Siege mit Hannover United, die haben auch eine sehr große Bedeutung. Aber die habe ich jetzt nicht irgendwo präsent stehen. Also ich habe jetzt da nicht das ganze Haus danach dekoriert. Ab und zu gibt es mal so ein paar.
Vielleicht würdest du auch Ärger kriegen von der Frau.
Ja, ich glaube, die hätte da kein Problem mit. Aber ich habe da jetzt einfach auch nicht so ein großes Interesse daran gehabt, das überall da präsent hinzustellen. Ab und zu steht mal was. Keine Ahnung, so ein All-Star-Team-Pokal irgendwie von meiner Europameisterschaft 2023 in Rotterdam. So eine individuelle Trophäe, die ja dann ab und zu mal aus so einer Fensterbank mal steht. Aber ich habe da jetzt nicht so ein Schrein aufgebaut.
Jetzt hast du gerade schon die Paralympischen Spiele angesprochen. Wie lange brauchtest du erstmal, um das nochmal zu verarbeiten bzw. zu realisieren, dass es ja jetzt ja schon wahrscheinlich mit der größte Erfolg in deiner Karriere dann war und ist?
Also ich muss sagen, im Vergleich zu, also wir sind ja in Tokio, Rio und London, war ich mit dabei und da sind wir im Viertelfinale ausgeschieden. Es ist dann schon einfacher, so Paralympics zu verarbeiten, wenn man dann auch mit einer Medaille nach Hause kommt oder mit einem riesen Erfolgserlebnis. Das ist dann schon deutlich, deutlich einfacher, damit umzugehen und das dann zu verarbeiten. Und nichtsdestotrotz hat es schon auch lange gedauert, das dann auch zu realisieren, dass wir da wirklich jetzt eine Medaille gewonnen haben und da wirklich auch, ja, wirklich was geschaffen haben für die Ewigkeit für uns auch als Team da in Paris. Und dann war das schon noch 6, 7, 8 Wochen dann im Nachgang, dann Ehrung hier, Ehrung da. Jeder möchte was von einem und das ist auch total toll. Eine riesengroße Anerkennung, aber irgendwann bist du auch einfach durch. Und ich glaube, so mit dem silbernen Lorbeerblatt, was wir dann von Bundespräsident Steinmeier bekommen haben, war dann auch so dieser Abschluss da, so, okay, jetzt reicht es dann auch mit Ehrungen und jetzt müssen wir uns auch wieder darauf konzentrieren, Bundesliga hier in Hannover zu spielen. Und dann.
Hast du dir denn mal so ein oder zwei Tage mal einfach mal Rückzug genommen, um das mal zu verarbeiten? Weil auch von Pressetermin zu Pressetermin oder von Ehrung zu Ehrung zu hetzen, hilft ja in der Verarbeitung nicht unbedingt.
Ja, also wir sind aus Paris wiedergekommen, hatten dann 2 Wochen Pause, hatten dazwischen dann trotzdem immer mal wieder auch eine Ehrung. Dann kam Hannover United und hat gesagt, so, Freunde, am 5. Oktober ist erster Spieltag, jetzt wollen wir euch auch mal wieder hier haben. Deswegen für uns Spieler war das da schon sehr, ging es sehr schnell wieder Richtung Alltag, dass du eigentlich gar nicht groß Zeit gehabt hattest, das zu verarbeiten. Aber wie gerade schon gesagt, es ist deutlich einfacher, das zu verarbeiten, wenn du mit einem Erfolgserlebnis nach Hause kommst, als wenn du eine Pleite, eine Viertelfinalniederlage auch verarbeiten musst oder auch sehr individuelle Misserfolge dann verarbeiten musst, sondern das beflügelt dich dann schon. Und dann war es auch nicht schlimm, dass das Training wieder losging. Dann hast du direkt wieder Bock gehabt auch. Und wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen, da 2 Wochen mehr noch zu haben, aber es war dann schon einfacher, als wenn du jetzt von einem Viertelfinale aus dann wiederkommst. So, ne?
Jetzt hast du gerade gesagt, ausgerechnet in Paris. Wie war es im Vergleich zu den anderen Paralympischen Spielen? Waren in Paris, weil es ja jetzt eben nah dran ist, auch mehr sozusagen Freunde, Familie, die es eben auch noch
Ja.
zuschauen konnte und dann noch mit genießen konnte?
Also ganze Familie war da, meine engsten Leute waren da, sogar unser Hund war mit vor Ort, wenn man da ja auch gut mit dem Auto hinkommt und so. Und es war schon mein Traum, da auch in Paris. Weil ich auch wusste, als Spieler nochmal nach LA dann zu kommen, nochmal 4 Jahre alles da hinten anzustellen, ist tough, das auch körperlich nochmal hinzukriegen, auch ist dann immer wieder auch in den Kader zu schaffen, weil ja auch junge Spieler nachkommen. Und in LA wäre ich dann 39. Das ist natürlich, muss man schon ehrlich dann mit sich selber sein, zu sagen, okay, ist es realistisch? Ich glaube, es wäre realistisch gewesen, aber es wäre auch mit sehr viel Aufwand dann verbunden gewesen, 5 Paralympics am Stück zu spielen. 4 Paralympics am Stück ist, glaube ich, schon eine riesengroße Leistung, das zu schaffen. Von daher habe ich schon gesagt, okay, in Paris muss es jetzt klappen mit der Medaille. Sonst muss ich wirklich noch bis LA durchziehen. Aber es war schon mein Traum, dann in Paris auch alle dabei zu haben: Eltern, Geschwister, Freunde, Freundin, alle, die mir über die Jahre so den Rücken gestärkt haben, auch. Und es dann da auch dann in Paris auf die Art und Weise dann zu schaffen. Das war schon geil.
Also war sozusagen für dich dann gleich im Kopf klar, dass wenn du die Medaille hast, dass du dann die Nationalmannschaftskarriere beendest.
Ich habe da nie drüber gesprochen, aber insgeheim war das für mich eigentlich, wenn man das so. Also ich bin das ja dann, also im Kopf geht man das ja auch 100 Mal dann durch. Und dann war für mich eigentlich immer schon klar, also wenn ich ehrlich mit mir selber bin, wenn das dieses Jahr klappt, dann wird kein Länderspiel mehr dazukommen. Und jetzt sagen zu können, dass mein letztes Länderspiel auch der Gewinn der Bronzemedaille war, ist natürlich auch cool.
Und war für dich auch von Anfang an klar, dass du sozusagen mit Nationalmannschaft dann auch sozusagen die aktive Spielerkarriere an den Nagel hängst? Oder war das eine Option, die du dir im Kopf noch freigelassen hast, so nach dem Motto, vielleicht gehe ich erstmal Rückzug, Nationalmannschaft und dann mache ich nochmal ein bisschen im Verein? Oder wie war das?
Ja, die Saison habe ich ja auf jeden Fall auch noch gespielt. Ne? Also ich habe jetzt ja nicht gesagt, dass ich nach Paris komplett einen Cut mache und ganz aufhöre, sondern ich habe ja die Saison gespielt in Hannover und für mich war auch klar, ich möchte ja auch bis 26, 27 auf jeden Fall mit United noch weiterspielen. Und das kam dann so ein bisschen anders, weil dann die Option kam, da direkt in das Coaching-Geschäft einzusteigen. Aber wenn das nicht gewesen wäre, dann würde ich mich jetzt wahrscheinlich gerade auf die Saison 25, 26 mit Hannover United vorbereiten, was auch nicht schlimm gewesen wäre. Also wirklich nicht. Ich hätte auch nach wie vor total große Lust gehabt, weiterhin auch für United zu spielen, hier weiter mit Gas zu geben. Ja, und von daher wäre alles gut gewesen so. Aber ich hätte jetzt nicht vorgehabt, jetzt nach der letzten Saison zu sagen, Cut, ich beende jetzt meine Spielerkarriere, sondern ich hätte schon noch Bock gehabt, weiterzuspielen, ja.
Bevor wir jetzt noch mehr in dieses Bundestrainer-Business sozusagen reingehen, lass uns nochmal den Fokus auf Hannover jetzt setzen. Du bist ein Gärtner Junge, das heißt.
Wasinghäuser, Junge. In Gärden bin ich geboren.
Verzeihung, Verzeihung.
Alles
Da war
gut.
die Recherche nicht gut genug.
Nee, 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 da ist alles okay, aber aufgewachsen und jetzt lebe ich ja in Basinghausen, von daher ist Basinghäuser, Junge, ein bisschen
Gut,
passt
dann.
besser.
Ja, bevor wir jetzt noch einen Shitstorm aus Basinghausen kriegen, lassen wir
Genau.
das lieber. Aber das heißt, wie ist die, wie kann man sich das vorstellen? Die erste Kontaktaufnahme sozusagen, dass du nach Hannover wieder kommst. Und was hat das in dir ausgelöst?
Also die erste Kontaktaufnahme kam, glaube ich, schon 2014, also 4 Jahre bevor ich dann hierher gewechselt bin, weil natürlich auch den Verantwortlichen hier bei United bewusst war, dass ich hier aus der Region bin, dass mein Papa noch in Basinghausen wohnt und ich da auch sehr engen Kontakt auch zu pflege, also öfter auch einfach hier bin, dass ich hier auch Familie noch habe und 96-Fan bin, immer auch versucht habe, ins Stadion zu kommen, auch in meiner Zeit, wo ich beim SV Lahn-Dill noch in Wetzlar gespielt habe. Also einfach Hannover, Basinghausen, also einfach die Region mir sehr am Herzen liegt und da schon eine Chance besteht, dass ich hier mal irgendwann wieder lande. Das war 2014 noch nicht der Fall. 2014 war ich gerade auch in der Phase in Wetzlar, wo ich einfach ja, viele Leute kennengelernt habe, gute Zeit hatte. Also sportlich nicht immer. Sportlich war es teilweise schon tough, weil ich eine kleine Rolle hatte im Team und immer wieder auch Spielzeiten hatte, wo ich nicht so viel gespielt hatte. Deswegen hat United auch immer schon immer wieder auch mal angefragt, wie sieht's denn aus? Willst du eine größere Rolle haben? Willst du wieder in die Heimat? Und bei mir waren da andere Faktoren auch noch, die dazu geführt haben, dass ich einfach Lahn-Dill noch nicht verlassen wollte und es sich einfach noch nicht richtig angefühlt hatte. Und dann kam, glaube ich, 2015 oder 2016 kam dann die zweite Kontaktaufnahme und musste dann wieder sagen, hey, schwierig. Fühle mich eigentlich hier immer noch wohl. Hatte dann auch gerade noch so eine Weiterbildung im Bereich Sportmanagement angefangen, was der SV Lahn-Dill mir dann auch netterweise finanziert hatte auch. Ich hatte da ja auch in der Geschäftsstelle auch gearbeitet, hatte also auch nicht nur basketballerische Gründe, sondern vor allem auch ja, andere Gründe, warum ich mich da so wohl gefühlt habe auch. Und auch bis jetzt eigentlich immer positiv auf meine Zeit zurückblicke beim SV Lahn-Dill. Und dann gab es halt 2017, 2018 in der Saison, gab es dann so ein bisschen Situation, wo bei mir schon, wo ich immer mehr auch nach Hannover geschielt habe, dass hier irgendwie auch was entsteht, was spannend war. Und es zeichnete sich so ein bisschen ab, dass United es auch erstmals schafft, nachdem man 2 Jahre zuvor oder zweimal zuvor immer aufgestiegen, sofort wieder abgestiegen, dann aufgestiegen, sofort wieder abgestiegen. Da muss ich auch sagen, da war ich so ein bisschen, habe ich gehadert, habe ich gezögert, ich da jetzt aktuell hin möchte, weil das noch nicht so gefestigt wirkte aus meiner Sicht, aber das Jahr, die Saison 2017, 18 war dann so, dass man hier wirklich dann auch gefestigt war und auch die Chance hatte, den Klassenerhalt zu schaffen.
Also alle guten Dinge sind drei, also
Und dann
die.
habe ich dann tatsächlich auch dann die, oder wir sind 2017, vor der Saison 2017, 18 haben wir mal gesprochen, ich habe gesagt, ich möchte erstmal gucken, wie es jetzt in Wetzlar nochmal läuft, weil da gab es einen Trainerwechsel und hatte da total große Lust drauf und habe dann aber innerhalb der Saison gemerkt, ich merke, wie ich selber immer mehr Richtung United schiele und immer mehr gucke, was passiert dort, dass ich dann Anfang 2018 auch selber den Kontakt nach Hannover gesucht habe und mal gefragt habe, hey, wollen wir mal quatschen? Und dann war United natürlich auch all in und als dann bei United auch feststand, dass das mit dem Klassenerhalt sehr gut aussieht, habe ich einfach auch für mich persönlich angefangen, mich dann im Februar, März 2018 mehr und mehr damit zu beschäftigen, hier hinzuwechseln und habe das dann halt im Sommer auch gemacht und habe es nicht eine Sekunde bereut. Also in den 7 Jahren, die dann gefolgt sind.
Nimm uns mal mit, jetzt die 7 Jahre Entwicklung von Hannover United, die du selber erlebt hast.
Ja.
Wie würdest du da jetzt rückblickend zurückschauen?
Sehr emotional. Sehr emotionale Zeit. Mit Leuten, die ich nicht mehr missen möchte in meinem Leben. Also sowohl Teamkollegen als auch so ja, Trainer Martin Kluck, Teammanager Udo Schulz. Das sind ja so die Hauptprotagonisten, aber auch alles, was so drumherum bei United ist.
Es ist ein sehr familiäres.
Ganz familiäres Gefühl einfach auch. Dass ich da, also so Beispiel, als wir dann, also mein Ziel war, als ich, also mein persönliches Ziel war, als ich nach Hannover gekommen bin, war, Traum ist es, hier mal einen Titel zu gewinnen. Und das ist halt super unrealistisch. Lange Zeit einfach auch gewesen, Pokal oder Meisterschaft. Weil da einfach die beiden Platzhirsche, Thuringia Bulls, RSV Lahn-Lill, so dominant einfach sind, dass du da schon, wenn überhaupt mal im Pokal, dann mal so einen Tag erwischen musst, zum einen ins Finale kommen musst und dann im Finale musst du den Tag erwischen, wo du das Ding dann holst. Und das war letztes Jahr fast mal der Fall. Da haben wir wirklich ein gutes Pokalfinale gespielt, da hätte es fast geklappt. Aber dann 2022 war es, glaube ich, dann den Eurocup 3, was jetzt für Außenstehende so wirkt wie, okay, der vierthöchste europäische Wettbewerb. Ne, das ist ja erstmal für jemanden, der deutsche Meisterschaften, Champions League gewonnen hat, bei Paralympics war, hat für den vielleicht gar nicht so eine große Bedeutung. Aber dadurch, dass es der erste Vereinstitel, also der erste Titel für den Verein Hannover United war, haben wir da in der Kabine gesessen und ich habe da Rotz und Wasser geheult, weil ich so stolz auf alle war, auf mich selber, aber auch auf alle anderen, die dazugehört haben. Und weil ich auch weiß, was es dem Verein einfach bedeutet hat. Ja, das ist so, also ich würde die 7 Jahre als sehr emotional, ein Rollercoaster bezeichnen, mit vielen Situationen, die ja so ein Sportlerleben auch auszeichnen, ne? Also auch so Spieler verabschiedet, Konflikte gehabt, die irgendwie einem sehr nahe gingen, wo du auch dann, wo es dann so ein Make or Break auch war für so eine Saison dann auch, ne? Wo wir es immer wieder auch geschafft haben, dann am Ende rauszugehen, zu sagen, ey, war eine gute Saison, war ein geiles Jahr. Ja, also Hannover United war tough, aber war auch sehr, sehr geil.
Aber also du hast ja Hannover United sozusagen als Fahrstuhlmannschaft sozusagen kennengelernt, bist dann dahin gewechselt. War dir, also du setzt dir ja hohe Ziele, aber war dir wirklich bewusst, dass da ein Titel bei rumspringen kann?
Zu dem Zeitpunkt, wo ich nach Hannover gekommen bin, auf jeden Fall noch nicht. Ne? Und aber wir hatten ja auch zu der Zeit so auch eine Vision und uns war ja auch 2018 schon klar, dass ich mit, war ja 30 dann, wo ich kam, ich einer der erfahrenen Spieler bin und einer der Hauptgründe, warum ich gekommen bin, war auch, dass ich meine Führungsqualitäten hier einfach nochmal weiterentwickeln wollte auch. Also ich habe immer auch danach geschaut, wo kann ich Verantwortung übernehmen und nicht nur verbal, sondern auch vor allem auf dem Feld. Das war mir damals extrem wichtig, eine große Rolle zu haben, viel zu spielen, viele wichtige Minuten einfach auch zu spielen, Würfe zu kriegen, also einfach auch auf dem Feld da präsent sein zu dürfen. Das hat mir United zu jeder Zeit gestattet. Und über die Zeit haben wir dann gemerkt, okay, wir haben viele junge Spieler. Also das wussten wir damals schon, weil wir haben viele junge Spieler, die sich natürlich dann auch intrinsisch irgendwo, also wir haben eine intrinsische Entwicklung, die da bei uns stattfindet. Wo jetzt so ein, keine Ahnung, so ein Tobias Hell, ein Alex Budde, ein Jan Sadler, der war ja damals auch noch Mitte 20. So die drei haben sich auch nochmal super entwickelt in der Zeit. Und ich habe mich in dieser Zeit auch nochmal entwickelt, bin auch nochmal ein besserer Spieler geworden, jedes Jahr, wo ich bei United war. Dann haben wir von außen gute Leute dazu geholt.
Aber würdest du auch sagen, es war sozusagen auch ein Zeichen an die Konkurrenz, dass ein Hannover United die Chance hat, so einen Spieler zu kriegen?
Naja, es ging ja dann nicht nur um mich. Wir haben ja dann, also United hat ja im Jahr bevor ich kam, ja mit Joe Bestwick und Vanessa Erskine ja auch zwei Spielerinnen geholt, die, also mit Joe habe ich ja in Lahn-Dill lange Zeit gespielt und wusste ja, was der für eine brutale individuelle Qualität hat, offensiv auch. Da war mir schon klar, oder auch Vanessa Erskine, eine amerikanische Nationalspielerin zu der Zeit, die nach Hannover kam, dass die im Doppelpack, dass die da schon für sorgen können, dass hier der Klassenerhalt diesmal gelingt. Und ich wusste auch, wenn ich jetzt noch dazukomme, und das Jahr drauf, wenn man mit Mariska Bayer ja auch eine der besten, also das ist eine niederländische Nationalspielerin, eine der besten Spielerinnen der Welt noch geholt, da war mir schon klar, dass wir jetzt hier nicht mehr über Klassenerhalt reden müssen, sondern dass wir jetzt darüber reden, Playoffs erreichen und dann gucken, was geht.
Wurde dir das denn auch in den Gesprächen, als man sozusagen mit dir das dritte Mal gesprochen hat, schon die Vision des Vereins dahingehend erläutert? Oder?
Also die Vision gab es auch schon 2014. Und das hat mich ja auch so beeindruckt, dass dass United immer weiter, auch nach den zwei Abstiegen, immer weiter gemacht hat, immer daran geglaubt hat, dass diese Vision irgendwann auch wahr wird. Von daher war das 2018 für mich schon klar, dass wenn ich hier hinkomme, dass sie davon nicht abweichen und weiter Gas geben werden. Und dementsprechend hat mich das natürlich auch dann motiviert, hier den Teil dazu beitragen zu können, United auch aus sportlicher Sicht weiter mit aufzubauen, ja.
So, und jetzt hast du ja vorhin gesagt, sozusagen, eigentlich war ja der Plan, vielleicht hier noch ein bisschen weiter zu spielen. Da ist was dazwischen gekommen. Sag uns mal genau, wie es dazu kam. Und ungefähr auch zeitlich sozusagen, wann das vielleicht auch in deinem Kopf sozusagen dann so ein bisschen gereift ist.
Also für mich war so Ende 2024, Anfang 2025, wo es dann in diese Bewerbungsphase ja auch ging, wo es dann darum, wo die Stelle ausgeschrieben wurde offiziell, war es für mich dann auch was.
Also die Stelle als Bundestrainer.
Die Stelle als Bundestrainer wird ja dann offiziell ausgeschrieben. Und dann kann man sich ja darauf bewerben. Und natürlich gab es im Vorfeld aber auch schon Gespräche, sagen wir Ende des Jahres, wo dann klar war, dass Michael Engel, unser Bundestrainer, der jetzt das letztes Jahr gemacht hat und uns da zu Bronze geführt hat, dass der nicht weitermachen möchte. Da wurde dann für mich auch immer klarer, ich war ja lange Kapitän, 7 Jahre lang, und dass es schon dann darum ging, okay, wer kann das machen? Und am besten macht es jemand, der da auch Stallgeruch hat, sagt man ja so schön, ne? Stallgeruch. Und den hatte ich natürlich als 15 Jahre, also aus 15 Jahren Nationalmannschaft oder 14 Jahren Nationalmannschaft am Stück, plus 7 Jahre Kapitänsamt inne. Und auch ohne Trainererfahrung wurde mir dann da schon auch so ein bisschen gezeigt, so nach dem Motto, hey, man könnte sich das auch vorstellen, dass das für mich was sein könnte. Und dann habe ich mich darauf beworben und bin dann ganz normal diesen Bewerbungsprozess auch durchgegangen, ne? Musste da auch Bewerbungsgespräch führen und musste mich da auch durchbeißen gegen diverse Bewerber. Und für mich war halt irgendwann klar, okay, wenn ich jetzt diese Chance bekomme, was natürlich ein Einstieg im allerhöchsten Regal natürlich direkt bedeutet, dass ich das schon auch mir bewusst war, was das bedeutet, weil ich da auch mit vielen Spielern zusammen einfach, ich bin ja auch mit vielen befreundet auch, ne? Und diese Ebene, die darf es auch weiterhin geben, aber es gibt dann jetzt eben auch eine Ebene Coach-Spieler, weil da können wir nachher nochmal vielleicht zu kommen, aber auf jeden Fall ist es ja so, dass es eine riesengroße Aufgabe ist, und ich habe halt mir überlegt, okay, wenn du das jetzt ablehnst, wann kommt diese Chance nochmal wieder, ne? Und
aber für dich war schon klar, dass du gerne sozusagen irgendwann Trainer sein würdest?
Das ist für mich schon länger klar gewesen. Ich habe ja meinen Trainerschein 2022 schon gemacht, die C-Lizenz, und habe mich dann ja auch, habe ja auch in Hannover hier 2019 ein Jugendteam ins Leben gerufen, weil mir das schon irgendwie, ich hatte zum einen Bock, ein paar Jungs einfach zu coachen und die mitzuentwickeln, und hatte zum anderen aber auch Bock, hier bei United einfach, dass wir da so ein Team haben auch, dass wir so 6, 7, 8 und am Ende waren es dann zwischenzeitlich mal 13 Jungs, die hier dann trainiert haben einmal die Woche. Das heißt, das Thema Coaching lag mir schon länger am Herzen, und ich habe mich einfach auch immer mehr informiert darüber. Und weißt du, wenn du dann so merkst, du hörst immer mehr Podcasts zu dem Thema, du schaust das Spiel aus einem anderen Blickwinkel. Du guckst das Spiel aus taktischer Sicht nochmal mehr an, und da habe ich dann auch gesagt, okay, wenn ich jetzt die Chance kriege, und ich habe dann halt gemerkt, okay, ich bin da vielleicht irgendwie einer von denen, die da am Ende noch irgendwie bei den Bewerbern mit da im Top sein könnten, dann will ich es auf jeden Fall halt versuchen. Und dass ich dann da für mich entschieden wurde, war halt eine riesengroße Ehre, aber hat mir dann auch gezeigt, okay, dass die mir da das Vertrauen schenken, zeigt ja auch, dass man da an mich glaubt. Und dann war für mich auch klar, ich möchte es machen, ja.
So, jetzt bist du ja schon seit Juni ein paar Monate im Amt.
Ganz schön lange, ja.
Sag mal, was sind die größten Unterschiede denn jetzt als aktiver Sportler jetzt zum Coaching, zum Trainer-Dasein? Und dann sogar noch eben als vielleicht auch als Bundestrainer, wo du sie ja nicht jeden Tag sozusagen hast, um sie zu trainieren.
Die größten Unterschiede sind definitiv dass man sich als Trainer deutlich mehr verantwortlich fühlt für das große Ganze als noch als Spieler. Ich habe das jetzt in Köln gemerkt hier. Am Wochenende hatten wir unser erstes Vorbereitungsturnier gegen starke Konkurrenz, gegen starke Teams aus aller Welt. Und wir haben dann das erste Spiel gegen Israel für viele überraschend, auch für uns überraschend, dann verloren. Aber gegen ein sehr starkes israelisches Team an dem Tag auch. Und ich habe sehr schlecht geschlafen an dem Abend. Und dann fühlst du dich natürlich sehr verantwortlich für das Gesamtkonstrukt, ja, für alles. Du fühlst dich verantwortlich für die Niederlage, für die Sachen, die nicht gelaufen sind, und hinterfragst dich. Und einen Tag später haben wir dann mit Großbritannien, eines der besten Teams der Welt, haben wir dann mit 17 hinten gelegen und haben dann das Spiel noch gedreht und gewonnen. War ein Riesenspiel von der Mannschaft, und dann merkst du dann in die andere Richtung, wie es dann ausschlägt. Und sagst, boah, krass. Und was die Jungs da jetzt gemacht haben auf dem Feld, Wahnsinn, dass wir das noch gedreht haben und so. Und da dann zu merken, da bist du jetzt eigentlich auch dann gesamtverantwortlich für, ne? Das fällt dann so ein bisschen ab, weil, also worauf ich hinaus will, ist, dass dieser Druck einfach ein ganz anderer ist. Also ich habe das jetzt gemerkt, der Druck als Trainer, vor allem noch dann als Bundestrainer, ist nicht vergleichbar mit dem Druck, den ich als Spieler gespürt habe. Als Spieler war ich auch immer sehr ehrgeizig und wollte auch mit Fehlern konnte ich ganz schlecht umgehen. Mit Niederlagen konnte ich auch nicht gut umgehen. Aber die Seite, die ich jetzt bei mir kennengelernt habe, die kannte ich vorher noch nicht. Und das ist sicherlich auch ein Prozess, an den ich mich gewöhnen muss, wo ich sicherlich auch ein bisschen dickeres Fell noch kriegen muss. Aber das wäre ja auch wild, wenn das jetzt schon da wäre. Ne? Das muss man ja auch durch Wiederholungen, durch immer wieder diese Situation auch durchmachen, überhaupt erstmal diese Erfahrung zu machen. Dadurch kommt das ja, dadurch bildet sich dieses Fell ja auch erstmal. Und als Spieler hast du es dann manchmal so, dass du sagst, okay, ich habe so einen Selbstschutzmechanismus irgendwann gehabt, ne, wo du halt sagst, okay, diese Niederlage kotzt mich jetzt richtig an, aber ich habe ja jetzt noch nicht so viel gespielt, ne, oder ich habe ja meine 20 Punkte gemacht, ne, so, jetzt geht's weiter, jetzt kommt das nächste Spiel und jetzt hake ich das ab, so. Und als Trainer, gerade jetzt so früh, muss ich da Mechanismen finden, aber da, das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen.
Du hast ja noch ein bisschen Zeit, sechs Wochen bis zur EM, also vielleicht ich wünsche dir schon mal an der Stelle viel Erfolg, dass du da einen Mechanismus findest.
Dankeschön.
Aber man muss ja jetzt auch, eine Sache darf man ja nicht vergessen, also du warst ja auch vorher Kapitän, also du wusstest ja schon, was Verantwortung bedeutet, jetzt natürlich, so wie du es gerade beschrieben hast, nochmal eine Stufe höher in der Verantwortung. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Entwicklungen gerade gesprochen. Was würdest du denn sagen, wie haben sich auch die anderen Nationalmannschaften entwickelt? Du hast jetzt gerade gesagt, Israel hat ein super Bombenspiel gegen euch gemacht. Über deine ganze Nationalmannschaftskarriere hast du ja sicherlich auch die anderen Teams immer im Auge gehalten. Welche würdest du jetzt aktuell als schon Elite sehen und welche sollte man auf jeden Fall trotzdem auf dem Zettel haben, die sich ganz schön entwickelt haben, die man vielleicht vor 10, 12 Jahren noch nicht so auf dem Zettel hatte?
Wenn wir jetzt mal rein platzierungstechnisch gucken, dann sieht man jetzt natürlich die drei Medaillengewinner von Paris, USA, GB und wir, dass wir da aktuell die Weltspitze bilden, diese drei Teams. Sag mal so, auf dem Herrenlevel ist es halt schon mittlerweile so, und das predigen wir ja auch schon seit Jahren, dass es auch, und das ist ja auch das Geile jetzt mittlerweile auch auf dem Level, dass es alles so eng beieinander ist, dass es da Spiele gibt und dann nochmal Upsets gibt, ne, wie jetzt unser Spiel gegen Israel und dann tags drauf ja auch unser Spiel gegen GB, ne, wo wir nach 17 tief noch gewinnen, wo ja dann auch erstmal alle sagen, hey, wie konnte GB das denn jetzt passieren? Ne? Aber das ist eben so das Level auf Herrenniveau, was halt teilweise einfach auch Tagesform abhängig ist. Und du hast jetzt, wenn wir zum Beispiel jetzt mal auf die bald stattfindende Europameisterschaft gucken, da hast du GB, das Maß aller Dinge in Europa der letzten 15 Jahre. Dann hast du uns als Bronzemedaillengewinner von Paris. Dann hast du die Spanier als Vize-Europameister. Du hast die Türkei, die eine unglaubliche Menge an Talent einfach auch hat. die letzten Jahre so ein bisschen unglücklich ein, zwei Turniere hatte. Aber die sind auf jeden Fall im Kommen, auch ein Weltklasse-Team in meinen Augen. Dann hast du Holland, Bronzemedaillen Gewinner der letzten EM. Dann hast du die Italiener, mit denen immer zu rechnen ist. Du hast die, wen habe ich noch nicht gesagt, die Polen, gegen die wir bei der letzten EM verloren haben, auch ein Team, was dich an einem, wenn du einen schlechten Tag hast, schlagen die dich, wenn du nicht aufpasst. Und da haben wir noch gar nicht über Frankreich geredet oder über, wer fällt mir jetzt da noch ein? Da sind sicherlich noch ein paar Teams, die da, aber da sind wir schon bei 8 Teams alleine schon. Und du hast 12 Teams bei der Europameisterschaft und du musst in die besten 5 kommen, um dich dann für die WM nächstes Jahr zu qualifizieren. Ja, von daher, ich glaube, da kriegt man schon so ein bisschen Gefühl dafür, dass wir bei der Europameisterschaft, wenn wir da hinfahren, du kannst da nicht hinfahren und sagen, wir kommen auf jeden Fall unter die besten 5, sondern das ist ein Ziel, was wir uns gesetzt haben und das muss auch absoluter Anspruch sein, den wir an uns selber haben. Aber du musst da auch mit dem Wissen hinfahren, dass, wenn du da nicht aufpasst, kannst du gegen 9 oder gegen 10 von 12 Teams, kannst du richtig Probleme kriegen. So, und das ist ja auch das Coole an der Sportart mittlerweile, dass einfach so viele Teams auf dem Level da sind. Aber du musst halt in jedem Spiel wachsam sein und musst immer 100% geben, wenn du diese Ziele auch erreichen willst, ne?
Deshalb war ja vielleicht auch die Niederlage gegen Israel auch mal so ein Hallo-Wach-Moment an der richtigen Stelle. Jetzt ist die Frage, wie sieht jetzt der nächste Monat aus? Wie viele Testspiele habt ihr noch? Wie sieht deine Arbeit als Bundestrainer aus? Nimm uns da mal so ein bisschen mit.
Ja, gerne. Also wir hatten jetzt halt eine super intensive Woche in Köln mit Trainingseinheiten. Das erste Turnier auch mit unserem 12er-Kader auch nach der Nominierung. Und dieses Turnier in Köln war unglaublich wichtig jetzt, um einfach ganz viele Eindrücke zu gewinnen. Ne? Wie du gerade schon gesagt hast, dieses Israel-Spiel ist sicherlich in unserer Entwicklung, dass wir es verloren haben, auch gar nicht so schlecht, dass wir das zu dem Zeitpunkt dann auch aufgezeigt bekommen. Okay, vielleicht ein bisschen unterschätzt, vielleicht ein bisschen zu sicher auch gewesen. Dann kannst du gegen ein Team wie Israel verlieren. Und dann Japan.
Ist natürlich für dich als Trainer, als erste Premiere natürlich immer schlecht.
War nicht schön, aber gehört auch dazu. Ne? Und nichtsdestotrotz sind das halt so Sachen, die auf dem Weg zur EM super wichtig sind, super wertvoll sind. Ne? Und auch das Japan-Spiel dann am Samstag haben wir ja auch knapp verloren mit 4 Punkten, hätte auch auf unsere Seite kippen können. Aber das sind so Spiele, die jetzt natürlich im Nachgang analysiert werden. Ne? Du gehst, guckst es an, guckst Video-Sessions an, hast Meetings mit deinen, also ich habe dann Meetings mit meinen beiden Co-Trainern. Wir kommen dann übernächste Woche in Kienbaum wieder zusammen, sind dann 9 Tage am Stück, jeden Tag zusammen, am jeden Tag Training, werden da Video-Sessions machen, Einzelgespräche mit Spielern führen und jetzt geht halt diese ganze nochmal unmittelbare Wettkampfvorbereitung los, wo wir jetzt richtig reingehen halt, ne? Wo wir auch dann jetzt endlich dann auch Videomaterial haben von dem Turnier in Köln und sehen können, okay, da waren wir gut, da waren wir nicht gut, hier müssen wir noch ran, da funktioniert schon ganz gut, hier noch nicht, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, ne? Aber du kriegst langsam so ein Bild davon, von dem, was wie unser Spiel aussehen soll und was wir dafür tun müssen, damit es dann auch so aussieht. Von daher ist es aktuell sehr viel akribisches Arbeiten am Schreibtisch, Videos schauen, Notizen machen, und dann geht es daran.
Also eckige Augen hast du auf jeden Fall noch nicht. Also
das ist so, ja, ich habe jetzt auch jetzt heute noch nicht so viel geschaut. Nein, aber einfach akribisch und sehr detailverliebt an die Sache rangehen und so viel wie möglich rausfiltern, was der Mannschaft halt hilft, um dann übernächste Woche im Camp dann in Kienbaum, wenn wir dann zusammenkommen, dann auch die Trainingspläne dementsprechend auch zu gestalten, dass wir da auf dem richtigen Weg bleiben und diese ganzen Eindrücke, die wir jetzt gesammelt haben, dann auch gut einsetzen. Ja.
Wie viele Trainingstage hattet ihr jetzt vor Köln gemeinsam, weil du gesagt hast, in Kienbaum sind es 9, das ist ja dann schon relativ viel,
glaube ich. Genau, also wir hatten jetzt bislang, glaube ich, 15 Trainingseinheiten als Team, was wirklich noch nicht so viel ist. Und davon auch nur 3 mit dem 12er-Kader oder 2. Ja, genau.
Also wird jetzt sozusagen diese Chiembaum-Zeit auf jeden Fall nochmal
genau.
intensive Einblicke geben. Und
genau, wir werden da in Chiembaum jetzt nochmal intensiv arbeiten, an uns individuell, aber auch vor allem auch als Team in der Abstimmung. Und sind dann Ende September nochmal für ein paar Tage in Köln, reisen dann nochmal nach Bordeaux, spielen dort gegen Frankreich, nochmal 3-4 Testspiele dort. Und genau, und dann geht es mit den letzten Eindrücken dann nach Sarajevo, dann haben wir dort nochmal 2 Trainingseinheiten und dann geht's los.
Habt ihr nochmal einen Test, gegen den ihr jetzt schon gerade getestet habt, sozusagen in Köln, oder sind das alles neue Gegner?
Wir treffen in Köln, in Sarajevo nur auf Teams, gegen die wir bislang noch nicht gespielt haben, außer Österreich. Österreich ist bei uns in der Gruppe, gegen die hatten wir vor einem Monat in der Nähe von Erf in Exleben, hatten wir dort 3 Testspiele. Das heißt, bei Österreich wissen wir schon, was uns erwartet auch. Und gegen den Rest haben wir noch nicht gespielt vorher. Ja.
Jetzt haben wir gerade noch so ein bisschen über deinen Alltag gesprochen. Ist es denn auch so, dass du zu den anderen Nationalmannschaften dann hinfährst, um dir Spiele zu beobachten? Oder das ist eher videobasierend oder dein Team macht das? Wie sieht es da aus?
Das ist dann sehr, also da gucken wir viel Livestream dann jetzt in der Vorbereitung. Die Gruppe steht ja jetzt auch erst fest seit Sonntag, seit dem Turnier in Köln, da wurde ja ausgelost. Das heißt, wir wissen jetzt auch, auf wen wir treffen. Und da haben wir auch bei uns im Trainerteam klare Aufgabenverteilung auch, dass wir da auch die Aufgaben so verteilt haben, dass der eine ist mehr für die Gegnerbeobachtung und Analyse zuständig. Und dann aber immer natürlich alles zusammen. Aber der eine hat da mehr den Fokus halt drauf. Aber das wird, also wir fahren da jetzt nicht extra hin.
Ja. Okay. Ja. Jetzt würde ich sagen, können wir auf das Thema zurückkommen, was du vorhin schon angesprochen hast. Die Spieler-Coach-Ebene sozusagen. Wie zeichnet die sich bei dir insbesondere gerade jetzt in dem Zeitraum aus? Was würdest du sagen, wie würdest du die beschreiben?
Zum einen würde ich sagen, es ist eine Herausforderung für beide Seiten, also sowohl für die Jungs, für jeden Einzelnen von denen, aber auch für mich. Und da muss ich den Spielern einmal, zumindest bis jetzt, ein Kompliment machen, dass sie diese Spieler-Coach-Ebene total respektieren und mir da auch den Raum geben, mich da als Trainer zu entwickeln und auch mir diesen Respekt da auch erweisen. Also ist bislang keiner dabei gewesen, der versucht hat, da irgendwas auszunutzen oder mich da irgendwie mal ja auf einer anderen Ebene dann, während wir in der Halle sind, auf dieser Kumpelebene irgendwie anzusprechen oder so. Mir ist aber auch ganz wichtig halt auch, oder mir war es auch in den Gesprächen mit den Spielern auch ganz wichtig, jetzt haben wir natürlich mit allen 12 dasselbe Verhältnis, natürlich mit manchen einfach auch ein freundschaftliches Verhältnis über die Jahre einfach auch, das ist ja gar nicht von der Hand zu weisen, das will ich auch nicht beenden oder dann von der Hand weisen oder so, ne? Da gibt es einfach mit manchen Jungs gibt es nochmal eine andere Ebene, als jetzt vielleicht mit den jüngeren Spielern.
Mit dem einen oder anderen war es bestimmt auch immer Zimmernachbarn oder.
Klar,
oder,
ja, so. Klar, mit Tobias Hell war ich die letzten 2 Jahre auf dem Zimmer. Ne? Mit Tommy Böhme habe ich 14 Jahre zusammen Nationalmannschaft gespielt und in Lahn-Dill eine super intensive Zeit gehabt. Das ist ein guter Kumpel von mir. Das wird er auch. Das war, bevor ich Bundestrainer war, und das wird er auch sein, wenn ich mal irgendwann kein Bundestrainer mehr bin. Ne? Das ist natürlich auch eine Sache, die, wenn ich die jetzt künstlich versuchen würde, zu, ja, keine Ahnung, klein zu reden oder zu sagen, nee, ist nicht so, würde mir ja auch keiner abkaufen mehr, ne? Und dafür ist eine Freundschaft auch einfach sehr wichtig. Aber da ist auch klar, dass wenn wir in der Halle sind oder wenn wir Videomeetings oder wenn wir, keine Ahnung, Videosession haben, wenn wir Meetings haben, wenn wir in der Halle sind, wenn wir spielen, wenn wir trainieren, dann ist klar, dann wird gearbeitet, dann fordere ich von den Jungs ein und dann wird halt gearbeitet, ne? Und
Das erwarten sie ja von dir auch.
Das erwarten sie von mir auch. Und das sind wir alle dieser Sache auch einfach schuldig. Dieser Sache Nationalmannschaft. Denen sind wir das schuldig, dass es funktioniert. Und bislang funktioniert das sehr gut. Und es ist aber auch viel Arbeit, jedes Mal, wenn wir zusammen sind, dass es auch weiterhin so bleibt. Und das funktioniert vor allem dann mit guter Kommunikation von beiden Seiten, mit einer offenen, mit einer ehrlichen Kommunikation. Das habe ich von Anfang an gesagt, wo ich den Job angetreten bin, dass mir das extrem wichtig ist, dass von Spielerseite, wenn irgendwann mal was ist, erwarte ich, dass da auf mich zugegangen wird und gesagt wird, ey, offen und ehrlich, das und das und das und das. Und ich werde das aber umgekehrt auch mit den Spielern machen. Und das funktioniert bislang sehr gut.
Also wenn du jetzt deinen Trainerstil aktuell beschreiben würdest, dann wäre an oberster Stelle die Kommunikation?
Schon mit, ja. Also ich finde, damit Konflikte, also Konflikte sind schon wichtig auch. Du brauchst Konflikte innerhalb einer Mannschaft, finde ich. Die dürfen allerdings irgendwann nicht so groß werden, dass sie die Mannschaft negativ beeinflussen. Und um das zu verhindern, brauchst du eine proaktive, offene und ehrliche Kommunikation. Und wenn die gegeben ist, dann kann eine Mannschaft Mannschaft und Trainer plus Betreuerstab, dann kann eine Gruppe meiner Meinung nach auch aus Konflikten gestärkt hervorgehen und daraus sich weiterentwickeln. Und wenn Konflikte immer nur so an der Oberfläche wabern und dann wieder unter den Teamteppich geschoben werden, dann brechen die irgendwann aus und dann gibt es einen negativen Effekt, den du gar nicht absehen kannst. Aber solange du eine offene, ehrliche Kommunikation hast und das immer wieder auch einforderst, kann dir als Gruppe eigentlich nicht viel passieren, außer dass du dich zum Positiven hin entwickelst.
Gut, was sind so sonst noch deine Schlüsse oder vielleicht auch dein Werkzeug, sage ich mal so, was du jetzt in deiner Trainertasche hast, außer einer offenen, ehrlichen Kommunikation? Was würdest du sagen, zeichnet jetzt schon deinen Trainerstil aus?
Lernen, 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 weil ich auf persönlicher Ebene nicht vergessen darf, dass ich neu in diesem Job bin und ich jeden Tag lerne und ich lerne aktuell so viel wie noch nie. Insbesondere jetzt in so auch Turnierformaten wie jetzt in Köln lerne ich jeden Tag mehrfach dazu in ganz vielen Bereichen. Das heißt, das ist so meine persönliche Philosophie, dass ich einfach jeden Tag lernen muss. Ansonsten meine Philosophie, die ich so als Trainer neben Kommunikation, was mir extrem wichtig ist, dass ich, das ist mal aus basketballerischer Sicht, ich möchte, dass wir schnellen Basketball spielen, dass wir immer gucken, wo wir den nächsten Vorteil kreieren können in der Offensive und dass wir defensiv immer mit der richtigen Energie spielen und dass wir defensiv immer einen Plan und immer eine Idee haben, wie wir gegen Gegner spielen wollen. Das ist der Anspruch, den ich an mich selber habe, an meinen Trainer da sein, dass ich das einer Mannschaft mitgeben kann. Und auch da lerne ich ganz viel. Ansonsten ist mir auch wichtig, dass jeder Spieler das Gefühl hat, wichtig zu sein, dass jeder Spieler eine Aufgabe hat. Und das gibt Spiele, wo man ein bisschen größer rotieren kann, wo man mehr Spielern auch Einsatzzeit geben kann. Und in den Spielen, wo das nicht der Fall ist, ist es meine Aufgabe, den Spielern, die weniger spielen, das Gefühl zu geben, dennoch sehr wichtig zu sein für die Gruppe. Und ich glaube, dass ich das auch, oder hoffe, dass mir das gut gelingt, weil ich das als Spieler auch oft selber hatte, dass ich weniger gespielt habe und das auch hoffentlich so weitergeben kann. Ja. Das wäre mir sehr wichtig.
Also würdest du sagen, hast du aus vielen Trainern, die du aktiv kennengelernt hast, sozusagen deine schönsten oder für dich sozusagen wertvollsten Sachen zusammengenommen, um dann deinen eigenen Trainerstil daraus zu formen?
Ja, oder auch Dinge, die einem aufgefallen sind, mit denen man vielleicht noch nicht einverstanden war als Spieler. Ne? Gibt es ja auch dann über die Jahre, wo man dann jetzt auch sagt, boah, jetzt das möchte ich auf gar keinen Fall, dass das passiert. Oder dass ein Spieler das durchleben muss, weil ich irgendwie das selber mal so erlebt habe. Und ich bin da aber auch nicht, also ich werde sicherlich auch mal Fehler machen. Es wird sicherlich auch mal Situationen geben, wo ich im Nachhinein sagen muss, da hätte ich anders mit umgehen müssen. Da habe ich dem Spieler irgendwie, da habe ich ihm Unrecht getan oder so. Ich hoffe natürlich nicht, dass das passiert oder dass es oft passiert, aber ich glaube, dass in diesem Trainerberuf das manchmal dann auch gar nicht anders geht, als dass sowas passiert, auch wenn man das gar nicht möchte. Nichtsdestotrotz ist es mein Ziel und mein Anspruch an mich, dass sich jeder auch in der Gruppe, in der wir dann sind, auch wohlfühlt, egal ob Spieler oder Betreuer, dass wir immer innerhalb dieser Gruppe immer, dass es immer ein Platz ist für jeden, an dem er sich auch wohlfühlt. Und an dem er auch der sein kann, der er möchte oder der er halt ist. Und das geht halt nochmal dann weit darüber hinaus über Basketball, ne? Und ja.
Und es sind halt auch eben Fehler erlaubt. Wir leben in einer Fehlerkultur und nur aus Fehlern können wir eigentlich auch lernen.
Definitiv, ne? Ja. Also kann ich nur so. Also anders kannst du dich ja gar nicht entwickeln. Ja. Wenn immer alles super läuft und du nie Fehler machst, dann ignorierst du sie wahrscheinlich und denkst, machst du die Welt halt so, wie sie dir gefällt.
Ja. Ja, dann sind wir mal gespannt, wie jetzt deine nächsten Monate sozusagen aussehen. Dann werden wir ganz genau natürlich schauen nach Sarajevo und wünschen dir dabei nur das Beste und dem Team natürlich auch.
Dankeschön.
Wir hatten jetzt einerseits viel über deine aktive Karriere gesprochen mit Hannover United, jetzt auch über deinen neuen Job. Lass uns noch so ein bisschen über die Wandlung, ich würde sagen, unsere Podcast-Folge ist heute so eine Entwicklungsrückblick auf Entwicklung. Lass uns mal über die Entwicklung sprechen, wie du auch den Behindertensport vielleicht im Wandel gesehen hast.
Jetzt über die letzten Jahre, seitdem ich so Spieler war. Auch.
Genau. Und,
ja, es muss natürlich noch viel, viel mehr gehen. Das muss ich jetzt an der Stelle einfach mal so deutlich sagen. Es muss noch viel mehr gehen.
Wo würdest du sagen, muss schnellstmöglich vielleicht auch gehandelt werden?
Förderung, Unterstützung aus finanzieller Sicht für Vereine, für Athleten. Ich glaube, nur damit geht es, dass du auch den Sport weiterentwickeln kannst. Ich habe ja jetzt hier in Hannover auch, ich war ja jetzt bei United nicht nur lange Spieler, sondern habe ja auch im Verein mitgearbeitet, habe jeden Tag hier mit Udo Schulz hier, unserem Teammanager, jeden Tag auch viel gesprochen über Bereiche, Vereinsentwicklung. Und einen Verein kannst du halt nur entwickeln, wenn natürlich auch Ressourcen da sind. Ne? Du brauchst Ressourcen, um Dinge anzustoßen, um auch Spieler zu verpflichten, natürlich. Aber du brauchst auch Ressourcen, um einen Verein infrastrukturell weiterzuentwickeln, ne? Und da dann zu sehen, wie schwer es auch ist, Gelder für so einen Verein zu entwickeln über Sponsoren, ne? Das ist schon krass zu sehen manchmal dann. Das ist dann schon echt so, wo du denkst so, puh, Absage, Absage, Absage. Und trotzdem weiterzumachen und sag mal so, über die Jahre hat Hannover United ja auch super viele tolle Sponsoren so, und mit einem tollen Verhältnis auch einfach dann, was dann irgendwie auch besteht, wo auch beide Seiten von profitieren. Aber es gilt ja jetzt nicht nur für Hannover United. Wenn ich in der RBBL gucke, jetzt im Rollstuhlbasketball, wenn ich jetzt mal beim Rollstuhlbasketball bleibe, dann geht da sicherlich noch viel, viel mehr, wo Vereine unterstützt werden können aus der Wirtschaft. Und wo, glaube ich, auch potenzielle Sponsoren für sich selber verstehen müssen, dass der paralympische Sport, und damit meine ich nicht nur Rollstuhlbasketball, sondern allgemein der paralympische Sport, viel mehr zu bieten hat, vielleicht auch als der nicht-paralympische Sport. Natürlich möchte jeder hier in Hannover, bei Hannover 96, und das meine ich jetzt überhaupt nicht böse, ich habe selber eine Dauerkarte bei 96, ja, ich bin ja selber auch Teil des Systems, möchte jeder bei 96 irgendwo aufs Trikot oder irgendwie im Stadion hängen oder in der Loge sein, aber ich glaube, wenn die Wirtschaft, wenn Unternehmen verstehen, wie wertvoll paralympische Athletinnen und Athleten für sich sein können, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass beide voneinander profitieren können. Weil du kannst als Unternehmen mit paralympischen Athletinnen und Athleten unglaublich viel machen. Das ist so ein exotischer Bereich. Die haben, jeder für sich hat so eine krasse Story hinter sich. Seien das Menschen, die mit einer Behinderung zur Welt gekommen sind, so wie ich. Seien das Menschen, die verunfallt sind. Die haben alle so eine krasse Story, warum sie dann oder wie sie dann dazu kamen, bei Paralympics dabei zu sein oder einfach nur in einem Sportverein was gefunden zu haben, wie sie sich persönlich wieder weiterentwickeln zu können. Dass du da als Unternehmen so viel mitmachen kannst, dass du da einfach auf so viele Art und Weisen von profitieren kannst. Und das verstehen viele Unternehmen, glaube ich, aktuell noch nicht. Und da würde ich mich drüber freuen, wenn das halt, wenn da einfach nochmal, wenn wir beim Thema Entwicklung bleiben, wenn da einfach nochmal so ein bisschen mehr Offenheit auch dafür da ist, für den paralympischen Sport und ihre Sportarten und ihre Athleten. So. Weißt du, wie ich meine?
Ja, weiß ne? ich.
Und die Entwicklung allgemein über die letzten Jahre ist sicherlich sehr positiv. Wenn ich jetzt auch sehe, also um jetzt auch in die richtige Richtung deiner Frage wieder zu gehen, wenn ich jetzt sehe, was in Paris an medialer Aufmerksamkeit da war, das war schon geil. Ja, wir waren da irgendwie abends dann im Sportstudio zugeschaltet. Ich glaube, wir waren zugeschaltet. Ich weiß es gar nicht mehr. Wir haben das ein oder andere Bier getrunken an dem Abend. Aber wir waren da auf jeden Fall präsent. Und nicht nur wir, sondern alle anderen Sportarten auch. Also es war in Paris auch aufgrund der Nähe zu Deutschland, glaube ich, so auch einfacher für ARD, ZDF, da Leute, Medien hinzuschicken. Und genau das muss der Standard sein in den nächsten Jahren.
Ich wollte sagen, leider ist es ja noch so, dass es eben bei den Groß-Events vielleicht jetzt die mediale Begleitung eben gibt. Das könnte man ja vielleicht beim einen oder anderen Event zusätzlich noch machen. Ich weiß gar nicht, inwieweit jetzt die EM medial begleitet wird.
Das ist ja das große Dilemma bei uns, ne? Dass wir fühlen uns dann während der Paralympics, fühlen wir uns einen Monat lang wie Superstars. Und den Monat später merkst du dann wieder, dass du in Anführungszeichen nur paralympischer Athlet bist. Ne? Jetzt mal ganz negativ ausgedrückt. Und da geht sicherlich noch mehr, dass zwischen den Paralympischen Spielen diese mediale Aufmerksamkeit dann auch, es wäre sicherlich hilfreich, wenn die dann auch gegeben wäre. Ne? Aber grundsätzlich, um nochmal ein bisschen positiver auch zu sprechen, es ist ja nicht alles blöd. Ne? Es ist ja auch wirklich eine Entwicklung auch zu sehen also im paralympischen Sport an sich, dass da die Aufmerksamkeit steigt, dass da die TV-Quote auch steigt. Also von jedem Paralympics, also von allen Paralympics über die letzten Jahre gesehen, ist ja einfach wirklich die Entwicklung, was die Einschaltquoten angeht, auch super positiv. Ne? Und auch, dass da immer mehr Unternehmen auch sich das auch auf die Fahnen schreiben, den paralympischen Sport zu unterstützen, ist ja auch total positiv. Ne? Aber da geht eben immer auch ein bisschen mehr noch.
So, jetzt hast du, glaube ich, eine super Überleitung gemacht. Und zwar hat ja die Landeshauptstadt Hannover diesen Sportentwicklungsplan, von dem du ja sicherlich gehört hast, das Motto Sport für alle als Ziel gesetzt. Mhm. Die Sportraumsituation wollen sie verbessern. Das Sportengagement soll gesteigert werden, sowie der Sport entsprechend der Bedarfe finanziell und ideell gefördert werden. Allen Menschen die gesellschaftliche Teilhabe durch Sport zu ermöglichen, wird dabei besonders betont. Wie siehst du denn jetzt dieses Ziel und ist das eher eine Vision und Utopie oder würdest du sagen, dass das wird auch schon gerade aktuell gelebt?
Das hört sich erstmal gut an. Bin dann gespannt, wie das so dann auch genau aussieht, aber jetzt wirklich jetzt gar nicht blöd, also wirklich, bin wirklich gespannt, wie das dann umgesetzt wird. Ich merke natürlich schon, dass wenn jetzt zum Beispiel die Hannover United ist jetzt vor anderthalb Jahren in eine neue Sporthalle hier in Hannover im Zurviertel umgezogen, dass dann da schon drauf geachtet wird oder dass ganz wichtig auch ist, dass diese Halle einfach barrierefrei zugänglich ist, dass es barrierefrei Toiletten gibt, dass die Kabinen groß sind, Türen breit sind. Das ist schon positiv hervorzuheben, dass da immer wieder drauf geachtet wird. Das muss aber meiner Meinung nach auch der absolute Standard sein, wenn wir darüber sprechen, was Inklusion bedeutet. Ne? Dass bei solchen Projekten dann klar ist, dass das auch gegeben ist. Ansonsten kann ich da aktuell gar nicht so viel zu sagen. Es ist grundsätzlich erstmal gut, dass es sowas gibt, solche Zielsetzungen auch und solche Visionen und sehr erfreulich und ich glaube schon, dass hier in Hannover gerade auch der paralympische Sport gut unterstützt wird. Man soll ja nicht immer nur kritisieren und sagen, wir wollen mehr, wir brauchen noch dies, wir brauchen noch das. Man muss auch mal sagen, dass wir hier in Hannover wirklich gute Bedingungen auch vorfinden. Und von daher freue ich mich darauf, wenn da so ein Konzept ins Leben gerufen wurde.
Aber du würdest auch sagen, dass mit mehr mediale Unterstützung beziehungsweise wenn die Medien mehr berichten würden, dass dann vielleicht dieses Ziel auch noch ein bisschen weiter nach vorne getragen werden kann.
Klar, also wenn ich jetzt mal hier bei Hannover United mal bleibe, bei einem Rollstuhl-Basketball-Bundesligisten, der sich versucht durchzuboxen gegen die großen Player, Recken 96, Eishockey, TKH Basketball, dann würde Hannover United da sicherlich sehr gut tun, noch mehr Support auch zu bekommen. Einfach, dass auch nochmal, ja, vielleicht der ein oder andere Journalist mehr auch mal bei den Heimspielen, ein Fotograf nochmal mehr bei den Heimspielen da ist, dass die Berichterstattung an einem Montag auch in der Zeitung nochmal mehr nochmal da ist. Das geht alles schon in die richtige Richtung jetzt. Auch letzte Saison habe ich das ja nochmal auch alles nochmal enger miterlebt. Bin gespannt, wie es jetzt nächstes Jahr dann auch wird. Hoffe, dass das auch beibehalten wird, dass da mehr Leute United wahrnehmen. Wobei ich auch hier sagen muss, wir waren vor 2, 3 Jahren, glaube ich, auch Mannschaft des Jahres in Hannover, haben uns da eben gegen diese großen Player auch mal durchgesetzt, waren dann auch medial sehr präsent. Das heißt, United findet, glaube ich, auch in der Stadt statt. Und dementsprechend, ich weiß, der große Traum von Udo Schulz ist, hier mal eine eigene Basketballhalle irgendwie zu haben. Ich hoffe, dass dieser Traum sich irgendwann nochmal realisiert. Aber das ist, glaube ich, aktuell wirklich noch Utopie, aber kann man ja trotzdem mal in so einem Podcast mal droppen.
Ja, klar, ja, darf man alles.
Ja, nein, aber ich glaube, es ist immer wichtig, da Visionen zu haben und nicht damit zufrieden zu sein, was aktuell ist. Und gerade wenn du im paralympischen Bereich sowieso immer um viele Dinge auch kämpfen musst, ist es auch wichtig, da nicht aufzuhören. So, ne? Und
man braucht ja aber auch Vision, um weiter voranzukommen, weil ohne Fall. Vision ja. wird man ja vielleicht auch eher auf der Stelle stehen bleiben.
Definitiv, ja. Von daher, ja, wie gesagt, die Entwicklung ist grundsätzlich positiv. Auch Sport für alle klingt erstmal super. Und von daher sind wir gespannt, wie das so die nächsten Jahre so wird.
Ja, dann würde ich sagen, sind wir heute sehr, sehr gespannt. Einerseits, was du jetzt an der Seitenlinie sozusagen noch machst, vor allen Dingen in Sarajevo, wie dein Team sozusagen dir folgen wird. Dann eben auch, wie sich noch der Behindertensport weiterentwickeln wird, aber eben auch dieses in Hannover vom Sportentwicklungsplan eben Teilhabe für alle. Also da sehen wir mal sozusagen in die Glaskugel und können mal dann schauen, was die Visionen und alles sozusagen am Ende davon realisiert wurde.
Da freue ich mich auch sehr drauf. Bin da sehr gespannt. WM 2030 in Hannover vielleicht, keine Ahnung.
Können wir ja auch mal hier droppen. Also von daher alles wirklich.
Nee. Freue mich auch drauf. Und war das jetzt schon das Schlusswort oder?
Muss es nicht sein.
Ach so, nee, weil dann würde ich mich nämlich auch bedanken für den netten Talk, für den netten Austausch und ja.
Ja, dann sage ich auch nochmal vielen Dank, dass du hier bist. Ja. Ich bin gespannt. Dann gibt es ja bald wahrscheinlich nochmal Paralympische Spiele, hoffentlich mit dir dann an der Seitenlinie. Ja, und dann sind es Nummer 5, richtig?
Also, falls wir uns 2028 für die Paralympics in LA qualifizieren und ich dann noch als Bundestrainer an der Seitenlinie stehe, dann haben wir in den nächsten 3 Jahren viele Dinge richtig gemacht. Von daher würde ich mich darüber sehr freuen.
Ja, super. Ich sage vielen lieben Dank und das war's jetzt mit dem Podcast. Hör mal, Freunde von Nils, wer Lust hat, kann gerne bei der nächsten Folge wieder einschalten. Und dann hier gerne auch ein Like und ein Follow dalassen und natürlich Jan auch gerne beobachten, wie er sich so macht. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Bis bald bei Freunde von Nils.